Hier ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open.
Hallöchen zusammen, hier sind Bernd Ritthammer und Jens Zielinski von Tea Time. Wir sind der offizielle Podcast der BMW International Open 2026. Jeden Tag liefern wir hier eine Tageszusammenfassung. Heute ist Samstag. Im Fachjargon nennt man den Moving Day. Mehr dazu später in dieser Ausgabe. Ihr könnt das Ganze angucken als Videopodcast auf YouTube und auf Spotify. Und wer uns lauschen möchte, findet uns auf allen Podcast-Plattformen und auf bmwgolfsport.de. So. Und wenn man mit so einer kleinen Podcast-Kombo mit dem Bus hier so ankommt und dann so Tag für Tag sich mit diesem Golfsport auseinandersetzt und man zum Beispiel jemand dabei hat, der gar nichts von diesem Sport vorher wusste, außer so Namen wie vielleicht Tiger Woods oder so, das ist vielleicht ihm irgendwann mal begegnet, aber ansonsten hatte der junge Mann überhaupt keine Ahnung. Unser Produzent Johannes ist am Start und der hat sich seit gestern Nachmittag so ein bisschen in diesen Sport verliebt.
Kann man so sagen.
Und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen ihn mal ran. Und das sind tatsächlich die allerersten Golfschläge im Leben von Tea Time Produzent Johannes, der sich eigentlich sonst um das Kamerabild und den perfekten Ton hier kümmert in München. Aber was ich so im Hintergrund höre, klingt gar nicht so schlecht.
Ich höre inzwischen auch Ballkontakt.
Ja, also die ersten Bälle, muss man auch gestehen, die blieben halt liegen. Aber das kennt ja auch der blutige Anfänger. Ist ja erstmal schon mal toll, den Ball überhaupt mal zu treffen. Aber es entwickelt sich, was da im Hintergrund so passiert.
Die Athletik hat er.
Ja.
Das Gefühl kommt später.
So sieht's aus. Apropos Athletik, eine sehr schöne Brücke, die du da schon gebaut hast. Heute Abend, wie schon jetzt zum dritten Mal, Samstagabends, Launch Control bei dem BMW International Open. Long Drive vom Allerfeinsten. Long Drive bedeutet Party, laute Musik und extrem lange Drives. Und wir haben den deutschen Long Drive Superstar bei unserer ersten Bühnenshow heute im Tournament Village begrüßen dürfen, nämlich Martin Borgmeier. Und da gucken wir und hören wir jetzt nochmal rein. YouTube-Star, Longdrive-Star, kurze Hosen-Star. Wie ist sie heute? Ist relativ lang für deine Verhältnisse.
Ja, ich verbrenne mir aber auf jeden Fall die Schenkel hier. Ich hätte mir ein bisschen Sonnencreme mitbringen sollen.
Ich habe eine dabei.
Ist schon mal gut.
Lass mal kurz pausieren.
Ich komme vielleicht drauf zurück.
Es gibt natürlich einen Grund, warum wir dich heute Mittag hier auf unserer Bühne begrüßen, denn heute Abend wird wieder scharf und weit geschossen. Launch Control, wenn der letzte Flight an der 18 reingekommen ist, wird, glaube ich, ein bisschen kurz umgebaut. Und dann geht ein ganz anderes Event ab. Wir haben das letztes Jahr schon erlebt. Erzähl ein bisschen.
Ja, wir wollen das so nahtlos wie möglich natürlich hinbekommen. Das heißt, der letzte Putt fällt, die Plattform kommt raus, die Musik geht an, Flo Bauer wird in Richtung Menge schreien. Und dann wird geknallt. Und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern wir haben richtige Stars dabei dieses Jahr. Jetzt hast du davon gesprochen, YouTube-Star, Longdrive-Star und so weiter. Ja, jetzt wartet mal. Brad Dalkey wird aufteen. Und er ist der echte YouTube-Star, der diese Woche dabei ist. Und ich meine, im Turnier selbst, das haben wir alle gesehen, ist jetzt auch nicht so verkehrt unterwegs. Ja, war gestern zwischenzeitlich geteilter Zweiter und wird heute Abend antreten gegen Freddy Schott. Und das wird ein richtig geiles Match.
Freddy hat gestern, finde ich, bis dato den Schlag des Turniers gemacht an der 18 aus dem Bunker aus Grün. Wie hast du das empfunden gestern? Ich meine, das war ja auch ein bisschen noch die Problematik, Cutlinie und schaffen wir das? Und dann kommt dann so ein Ding dabei raus.
Ja, wir standen ja wirklich tatsächlich down the line, direkt hinter ihm. Und er hat selber lange im Bunker diskutiert natürlich, weil es war schon eine sehr knifflige Situation. Ich meine, wenn man da liegt, ist schon mal schwierig, immer so dieses, kann ich angreifen, wie viel Risiko gehe ich ein mit dieser hohen Bunkerkante? Und auch noch in der Situation, er war 2 unter Par. Und er wusste, er braucht mindestens ein Birdie, um irgendwie eine Chance zu haben für den Cut. Und entscheidet sich dann eben für den, sag ich mal, den großen Slice mit dem Vierereisen, 224 Meter, übers Wasser, rechts ist Wasser, kurzes Wasser, hinten ist Wasser. Also das war wirklich so ein, ich würde jetzt nicht sagen once in a lifetime, aber once in half a lifetime auf jeden Fall Schuss. Ich bin mir relativ sicher, das wird auch der Schlag der Woche bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das noch toppen soll.
Also er ist auf jeden Fall gut drauf. Trotzdem, wenn er jetzt in eure Area in euren Bereich kommt, Long Drive, das ist ja schon nochmal eine andere Kiste. Nimm uns nochmal einfach vielleicht bei der Base mit. Was ist der Unterschied vielleicht zu einem normalen 18-Loch-Ding oder auch zu einem Profi wie Freddy Schott? Wir können ja schon mal beim Equipment anfangen.
Ja, ist ein Thema. Ich glaube allerdings, dass Freddy seinen normalen Driver nehmen wird und auch Brad Dalkey werden wahrscheinlich mit ihrem Driver, den sie auch hier auf der Runde haben, mit aufziehen. Aber der Unterschied ist, im Golf, wir haben es gerade gehört, da kannst du deine komplette Runde mit einem Schlag versauen. Völlig klar, kennen wir alle, habe ich schon zuhauf gemacht. Und im Long Drive kannst du durch den einen guten Schlag das Turnier gewinnen. Das heißt, der Ansatz ist quasi umgedreht und es geht auch eher darum, das Adrenalin zu nutzen, als es jetzt möglichst versuchen, gleich zu halten. Wir haben heute Abend 6 Bälle pro Spieler. Wir werden das splitten, 3-3-3-3. Und zum Ende hat derjenige, der in dem jeweiligen Match hinten liegt, nochmal einen Powerball und kann nochmal versuchen zu übertrumpfen. Sollte der weitergehen, wird dann nochmal geswitcht und das ist so eine kleine Dynamik, die sich dadurch entwickelt. Wir haben in Summe 4 Matches. Wir fangen an mit den Mädels. Cass Meyer ist da. Viele kennen sie wahrscheinlich von Instagram, hat auch weit über 500.000 Follower. Aus meiner Sicht der zweitschönste Female Golf Swing in the World, sage ich.
Hinter deinem, oder?
Nein, ich habe keinen Female Golf Swing. Ich würde meinen als einigermaßen Male Golf Swing bezeichnen, aber das ist immer eine Frage der Ansichtssache. Cass Meyer haut mit ihrem Driver gerne mal 320 Yards. Schwingt den
100 Yards. Okay.
Schwingt den 115 Meilen pro Stunde und eine Long Drive Newcomerin, die Abby Martin, ist dabei. Die ist sogar noch ein bisschen fixer unterwegs. Ist auch gute 10 Jahre jünger und die beiden werden sich als erstes battlen. Und da erwarte ich Distanzen, die so, also letztes Jahr ging es so rund um 350 Yards richtig ab. Ich glaube 340 schaffen wir heute auch. Dann kommen Freddie Schott und Brad Dalkey, wo ich glaube, die werden nochmal 20, 30 drauflegen. Dann, wenn die richtig Gas geben, weil bei uns geht es ja im Grunde nur um Zahlen. Das heißt, die ganzen Ballspeed-Zahlen, also wie schnell der Ball abfliegt, mit welchem Abflugwinkel der unterwegs ist und mit welcher Spinrate, das ist unser täglich Brot, darauf kommt es an. Und wenn wir mal einen versauen, dann ziehen wir halt den nächsten auf, deswegen eben die 6 Versuche. Das heißt, dadurch ist der Ansatz völlig anders und du kannst halt auch deinen letzten Fehler quasi dann beim nächsten wieder gut machen. Wenn du das halt auf der T-Box versuchst hier bei der BMW Open, dann bist du quasi schon am Cut gescheitert.
Aber das ist ja jedes Mal schon auch so eine Kraftexplosion. Also wenn man dir zuguckt, du pumpst dich ja quasi vor diesem Schlag richtig auf. Du pumpst deinen Körper nach oben und dann muss das ja innerhalb von Millisekunden quasi alles funktionieren. Das ist ja was ganz anderes. Als wir jetzt, also gucken wir uns den Drive von Freddy Schott irgendwie aus der T-Box 1 an, dann kennen wir das. Bei euch ist da richtig Kraft, richtig Kanonenstart drin.
Ja gut, Bernd, du hast ja auch mal als Golfer an deinem Speed gearbeitet und im Grunde sind die Elemente, die wir da benutzen, gar nicht so verschieden. Also wir probieren mit gleichen Mitteln in der Sequenz zu arbeiten und den Golfschwung effizienter zu machen, sehr technisch zu arbeiten. Also Kraft spielt wirklich nur eine ganz kleine Rolle. Natürlich ist es auch mit dabei, aber derjenige, der jetzt der Stärkste ist, wird wahrscheinlich den Ball nicht am weitesten hauen, sondern da geht es eher darum, gesund zu bleiben. Was wir aber machen, das ist der Unterschied. Wir versuchen diese Power-Elemente, die es im Golfschwung gibt, extrem zu nutzen. Alle maximal. Und wenn Bernd jetzt zum Beispiel versucht, für Golf das Richtige für ihn zu finden, dann kann sein, dass er sich zum Beispiel so aufpumpt, wie du sagst, er sich im Rückschwung nach oben bewegt, um dann wieder runterzugehen und wieder abzuspringen. Andere Leute schaffen das über Rotation. Ganz andere Leute sagen, okay, es sind eher die Hände, die dann im richtigen Moment schnell sind. Im Long Drive versuchen wir alles. Im Golf musst du das Richtige finden, oder wie siehst du das?
Absolut. Ich meine, ich finde ein super, super Beispiel, das man über die Jahrzehnte ein bisschen verfolgen konnte, ist diese verflixte linke Ferse. Also beim Rechtshänder meine ich jetzt. Also ich sag mal ganz früher, Jack Nicklaus Area. Fast alle Golfer haben ihre linke Ferse abgehoben. So. Dann kam eine Ära, wo das total verpönt war, wo man gesagt hat, nee, Stabilität, wir brauchen hier fester Stand und Präzision und alles Mögliche. Und dann standen alle felsenfest am Boden, dann ging es ganz viel um den X-Faktor, also wie weit kann ich meinen Oberkörper drehen im Vergleich zum Unterkörper. Und auf einmal fangen die Spieler wieder an, die linke Ferse zu heben, ne, weil du hebst die linke Ferse hoch im Aufschwung, du kannst dich weiter drehen, du kannst mehr Weg schaffen und kriegst dann so dieses Gefühl für den Boden im Abschwung wieder besser im Umkehrpunkt. Das ist ein Element, das wird wieder jetzt mehr genutzt. Natürlich auch aufgrund des Equipments. Ich meine, das Equipment ist inzwischen so gut, dass die Bälle echt ziemlich gerade gehen, ja. Zumindest wenn man sich im normalen Bereich noch bewegt. Aber diese Long Drive Faktoren, ich meine, Bryson hat sicherlich, war da ein treibender Faktor, der gesagt hat, er hat es auf die Spitze getrieben für einen aktiven Spieler. Und es hat ihm jetzt, ich meine, irgendwann gibt es vielleicht einen Punkt, wo es einem schadet, wenn es zu extrem wird, aber jeder Golfer da draußen auf der Range arbeitet in irgendeiner Form ein bisschen immer wieder an seinem Speed. Und es ist das ganz Normale auf der Welt heutzutage, dass man das im Profigolf macht. Und die Spieler trauen sich auch. Die haben, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren haben sie sich noch nicht getraut. Jetzt trauen sie sich, weil sie wissen, naja, der Ball geht eigentlich trotzdem halbwegs geradeaus.
Was ich so schön an der Sache finde, ist, wie viel Respekt inzwischen zwischen diesen beiden Sportarten vorhanden ist. Also ich habe das vor, als ich angefangen habe, vor 8 bis 10 Jahren, noch nicht so zu spüren bekommen, dass die Golfer so offen dafür waren und das nicht irgendwie so als Spielerei oder ja, diese Pumper, die hauen da so ein bisschen rum, betrachtet haben. Inzwischen ist es, dadurch, dass es eben so technisch geworden ist, ein klares Element im Golf geworden. Und natürlich, wie du sagtest, Bryson hat dann, war natürlich eine treibende Kraft und hat das ganze Ding so salonfähig gemacht oder gezeigt, dass man dann halt auch spielen kann.
Ja gut, aber man muss ja auch sagen, auch unter anderem mit deiner Hilfe.
Jo.
Also so über den Weg habt ihr euch kennengelernt, ne? Dass Bryson dich kontaktiert hat und gesagt hat, hilf mir mal bitte. Ich würde gerne noch weiter hauen.
Ja, das war während Covid. Da hat er halt auf eine von meinen Insta-Stories reagiert. Weiß ich noch genau, habe ich ein Dreierholz 205 Meilen gehauen. Ja, also 205 Meilen pro Stunde. Und dann hat er halt so geschrieben, holy shit, ja, so, wie hast du das denn gemacht? Und dann ging halt so das Hin und Her los. Und wir sind da beide sehr technisch unterwegs natürlich. Bryson ist ja bekannt dafür. Und das hat dann ganz gut gefunkt. Und mit dem Moment, dass ich dann wieder reisen konnte, haben wir uns halt auch oft gesehen. Und das hat halt einfach gepasst. Und wir sind weiterhin in Kontakt. Ich reise übrigens nächste Woche nach Dallas. Und wir machen wieder 4 Tage zusammen. Wobei diese Speed Journey, die er da so auf sich genommen hat, inzwischen ja, ich will nicht sagen vorbei ist, aber seinen Weg gefunden hat. Also dieses komplett auf 210 Meilen draußen auf dem Golfplatz gehen, ich glaube, das hat er immer so im Kopf, das will er schaffen. Aber er hat inzwischen auch verstanden, dass das Equipment heute dann dafür doch noch nicht ready ist.
Ich denke auch, es gibt da im Moment zumindest, so wie die Golfplätze im Moment sind, wie der Ball im Moment ist, gibt es ja auch viel Diskussion, was mit dem Ball passieren wird. Ich denke gerade, stecken sehr, sehr viele Leute, sehr viele Köpfe zusammen und versuchen irgendwie eine Lösung zu finden. Aber mal das beiseite. Im Moment denke ich auch, ne, er ist zum, sage ich mal, maximal, ne, auch aufgrund von deiner Hilfe, und hat sich da wirklich reingebogen in diesen Weg und ist da bis zum Äußersten gegangen, was irgendwie noch gesundheitsverträglich war und eigentlich ja auch fast nicht mehr so ganz. Und hat dann vielleicht gemerkt, okay, ja, da gibt's wahrscheinlich irgendwo einen Punkt im Moment, so wie Profigolf aktuell funktioniert mit Equipment und Golfplatz. Der ist optimal. Alles darüber hat vielleicht auch wieder dann zu viele negative Effekte. Aber drunter will ich auch nicht kommen. Jetzt, ich glaube, jetzt cruist er so bei 190 rum, wenn er so normal spielt. Was natürlich Wahnsinn ist und super geil. Es wird immer mehr, ich meine, man sieht immer mehr junge Spieler, die da einfach mit einem stabilen Golfschwung dann 190 Meilen, wo ich denke, das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber schau mal, diese 190 Meilen, für die hat Bryson halt richtig arbeiten müssen. Jetzt kommen da heute ein Brad Dawkey und ein Freddie Schott hin, das haben die auch.
Neue Generation, ja, oder also ich sag mal, mir fällt immer ein Beispiel an, weil der Schwung, Nikolai Højgaard, dieser Golfschwung schaut überhaupt nicht so aus und der ballert 190 Meilen daraus. Und das ist aber einfach, ne, wie wird Golf inzwischen gelehrt für die Jugendlichen? Und ich meine, wenn du einem Jugendlichen einen Trackman dahinstellst und ihm sagst, du hast jetzt 3 Jahre Zeit, auf 200 Meilen Ballspeed zu kommen, dann schafft er das wahrscheinlich irgendwie über seine Art. Und das hat sich geändert.
Ja, also die Schwünge sind einfach viel effizienter in Sachen Speed geworden und es ist mehr Verständnis dafür entwickelt im Coaching auch, wie überhaupt mit dem Speed ein Clubface immer noch gerade delivered werden kann. Ja, das ist es halt. Früher war es so, ja, wenn du nur auf Speed setzt, dann ist alles andere off und du haust die Bälle sonst wohin. Aber jetzt, dadurch, dass die Kombination ganz gut funktioniert, geht es eben auch im Golf. Dann haben wir noch ein weiteres Match heute Abend. Wir haben in Summe 4. Zwischen Bryce Verplank, übrigens Neffe von Scott Verplank, ganz interessant, ja. PGA Tour, mehrfacher PGA Tour Sieger. Und auch sehr guter Golfer, Bryce Verplank, nicht kein Profi, aber bewegt sich so im +5 Bereich oder jetzt heute -5, also sehr, sehr gut unterwegs, spielt gegen Bobby Ray, der so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, der Clown der ganzen Nummer ist, aber du irgendwie
gesagt.
Ist es doch so, ja, der wird heute Abend wahrscheinlich ohne Ärmel auflaufen, ja, und die Arme darunter passen auch in wenige Ärmel rein. Ja, also er ist eher so der, ich sag mal, the American Douchebag, but he's a nice Douchebag. Okay, also so in die Richtung geht das. Die beiden sind auch so rund um die 220 Meilen pro Stunde unterwegs und werden dann anfangen zu knallen als dritte Gruppe. Und dann das finale Match ist zwischen Zach Holton, dem letztjährigen World Champion, und mir, dem Champion von 22, eben gegen Bryson damals.
Und es wird so ein, es wird ein Teamformat sein, ne? Also quasi du hast ein Team hinter dir mit 4 Spielern und er hat ein Team hinter sich. Das ist ein bisschen so das Team gegen das Team ist. Das habe ich auch richtig verstanden. Ja.
Genau. Gleichzeitig haben wir jetzt Launch Control im 3. Jahr. bei der BMW International Open. Also es hat sich echt gefestigt als ein Bestandteil, der ja 45 bis 60 Minuten dauert und im Gegensatz zu einer Golfrunde oder so ein ganzer Tag mit mehreren Draws, ja, der sich dann schon so über 12 Stunden erstrecken kann, ist das nochmal so ein Snack zum Ende, den jeder mitnehmen kann und dann ist die Geschichte auch erzählt. Denn auf dem Golfplatz passiert eine ganze Menge. Beim Long Drive, wenn du jetzt über 12 Stunden den gleichen Schlag sehen würdest, dann wäre das auch irgendwann nicht mehr so interessant.
Das stimmt. Also, roundabout 17.30 Uhr könnte man sagen, also wenn der letzte Flight reingekommen ist, dann ist es wirklich so, für viele, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, also ihr spielt quasi die 18 mehr oder weniger rückwärts, deswegen man kann das Stadion weiter nutzen, dort ist dann auch auf der Tribüne der beste Platz, um zuzugucken. Laute Musik, das kommt dazu. Also richtig Partystimmung. Ihr seid dann sowieso on fire und seid dementsprechend auch drauf und pusht euch und das Publikum auch nochmal richtig an. Also das ist wirklich ein Erlebnis. Gucken Sie sich's an. Und dann wird Richtung Münchner Innenstadt geschossen.
Grob. So grob, so die 18. Wir gehen, müssen ein bisschen links zum Fairway gehen, dass der Winkel passt. Aber du hast völlig recht. Also ich muss schon sagen, es kribbelt bei mir ein bisschen. Es ist schon so, heute ist so ein Tag, ich bin wach geworden und es war Competition Day. Das ist so, ich merke dann, du es irgendwie so denkst, so oh, irgendwie, heute muss es passen.
Aber was und passiert denn dann, also wenn Wettkampftag ist, gehst du dann extra nochmal ins Gym? Also die anderen Spieler, wenn sie hier ihren Tag haben, machen ja auch so ihren Ablauf. Haust du dir nochmal 3, 4 Drinks mehr rein an so einem Tag? Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit.
Ja, 9 Uhr Hefeweizen. Ist ja,
ja geil. Jetzt hast du meinen Sport, den habe ich noch gar nicht so richtig entdeckt. Schön.
Nee, ist ganz im Gegenteil. Ich werde nachher ein aktivierendes Workout machen, völlig klar. Aber es geht eher darum, im Long Drive halt möglichst schnell zu sein. Und da muss der Körper fit und ready sein. Und das kriege ich dadurch hin, dass ich ruhe. Das ist es im Grunde. Also meine letzte Trainingssession ist jetzt 4 Tage her. Und da war ich gut fix unterwegs. Und dann geht es darum, dass, weil die Schnelligkeit kommt am Ende über dein zentrales Nervensystem und wie schnell es feuern kann. Ich werde jetzt in 4 Tagen nicht kräftiger. Passiert nicht. Aber wenn ich komplett erholt bin und mein Körper mir erlaubt, so schnell zu schwingen, dann passt das. Und dann wird es heute Abend auch mit der Face-Kontrolle passen und auch mit dem Impact. Deswegen ist das Wichtigste, ehrlich gesagt, für mich dieses, was dann Leute wahrscheinlich in der Sportwissenschaft irgendwie Tapering nennen oder so, die Ruhezeit davor.
Martin Borgmeier, der Hühne.
Ja, ich denke mir jedes Mal wieder, Mann, ist der groß.
Es ist ein Viech.
Er ist schon ein Viech.
Ist ein Viech.
Also man kann schon sehen, dass er den Ball weit schlagen kann. Alles andere wäre enttäuschend.
Das wäre absolut enttäuschend. By the way, unser Johannes, ne? Ich glaube, der ist immer noch auf der Range. Wir gucken mal. Ja, Talent. Also wir sagen es mal so. Wir sorgen für neue Schnupperkurs-Teilnehmer an irgendeiner Stelle und wir sorgen dafür, dass die Greenkeeper in Eichenried nicht arbeitslos werden. Der Mann pflügt da hinten die Range noch ein bisschen kräftig um. Wir haben jemanden getroffen, der ganz erfolgreich heute unterwegs war und den wir auch sehr gut kennen. Mit einem sehr schönen Vornamen. Ja. Bernd Wiesberger. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auf Platz 1. Mhm. Aber wir hören noch mal kurz rein, wie er sich so fühlt und wie es so in den Sonntag reingehen wird. Bernd, vor einem Jahr haben wir einen Podcast hier zusammen aufgenommen. Da hast du 8 Turniersiege auf der DP World Tour auf dem Zettel gehabt und hast zu mir gesagt, die 10 ist ein Ziel. Jetzt stehen wir hier am Samstag. Du bist oben auf dem Leaderboard, stand jetzt, wenn wir das Interview führen, und hast morgen die Chance. Wie fühlt es sich an?
Ja, fühlt sich gut an. Ich habe viel gutes Golf schon gespielt heuer und inspiriert durch ein großartiges Programm in Bachrhein. Hat er mein. Danke. Meine Saison so richtig Fahrt aufgenommen. Mhm. Aber ja, nein, wie gesagt, heute ist Samstag. Wir haben morgen einen schwierigen Golfplatz vor uns mit wahrscheinlich tricky Wetter. Und von dem her, voller Fokus darauf. Aber ja, ich bin schon sehr, 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 sehr happy, wie sie die letzten paar Monate entwickelt haben und stolz darauf, heuer wieder gewonnen zu haben. Und ja, deswegen kann man sehr, sehr entspannt und locker drauf losspielen.
Du hast in der PK gerade relativ viel auch über die Arbeit mit Sean Einhaus gesprochen. Kenne ihn natürlich auch noch als Spieler, auch parallel zu ihm gespielt und kenne ihn als Mensch ganz gut und sehe auch seine Arbeit. Du hast jetzt dieses Jahr endlich wieder gewonnen in China schon und jetzt schaut es wieder sehr, sehr gut aus. Ich weiß, es ist noch viel Golf zu spielen, aber das Thema Selbstverständlichkeit, also dieses selbstverständlich spiele ich bei einem Turnier, wenn ich gut drauf bin, um den Sieg mit. Ist das was vielleicht die letzten Jahre weg war und jetzt wieder da ist, würdest du sagen?
Ja, man kann natürlich, du weißt es ja, nicht jede Woche top performen und es sind kleine Nuancen, die das in eine oder andere Richtung kippen können. Und es ist jetzt schwierig zu sagen, wo man diese kleinen Nuancen dann findet. Ob es jetzt vielleicht im Schwung ist oder ein bisschen mehr Training oder ein bisschen mehr Distanz vom Golf oder eben in Arbeit mit dem, was ich mit Sean Einhaus mache. Für mich war es, glaube ich, ein bisschen eine Summe aus allem. Ich glaube, ich habe immer ganz gut das Gefühl gehabt, für mich selber zu erkennen, was ich brauche, was ich nicht brauche und was für mich funktioniert und nicht funktioniert. Und dann ist eigentlich nur mehr das, dass man darauf vertraut, auf den Prozess vertraut. Es ist halt im Golf nicht so, dass es von heute auf morgen immer funktioniert oder gleich funktioniert. Und ich bin eben diesen Weg gegangen, selbst durch die schwierigeren Wochen, Turniere, Jahre vielleicht sogar. Habe darauf vertraut, dass ich die Sachen, die mache, dann auch richtig sein und dann in weiterer Folge dann auch wieder Früchte tragen. Aber natürlich genieße ich das jetzt, in der Situation zu sein, wo es jetzt auch von den Ergebnissen wieder so ist, wie man es mir das vorstellt.
Können auch gleich die News, die wir gerade auch erfahren haben, kurz mal weitergeben in diesem Podcast. Ihr startet morgen früher.
Genau, wie man es zu PK habe ich Notification bekommen. Also ich glaube dadurch, dass viele eben zum Turnier nach Amerika müssen und nächste Woche Rolex Event in Schottland ist, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass man viel früher starten und eben Verspätungen eventuell sogar bis Montag, weil ich glaube, morgen schaut dann auch mal relativ schlecht aus, vermieden werden und müssen die München ein bisschen früher aufstehen, um beim Wolf zuzuschauen.
Gewitter ist ab 15 Uhr vielleicht auch möglich, deswegen geht es ein bisschen früher los und Three Ball,
ja, ich glaube, anders kriegst du die Spieler gar nicht schwer über den Platz, ne, weil ja. Zwei Ball auf zwei Tees wird eng. Die nächsten Stunden fertig mit dem Golf heute oder wird noch irgendwie ein bisschen
gearbeitet? Nein, ich glaube, Golf ist heute fertig.
Vier Stunden Biergarten.
Ja. Nein, ich schaue noch zum Arthur in den Physiotruck rein. Der hat mich die Woche recht gut bearbeitet. Ein bisschen Probleme gehabt mit dem linken Bein, aber zum Glück schlagt es sich nicht so im Score nieder. Der wird mir noch ein bisschen durchquetschen und dann gut essen gehen. Gut ausschlafen und morgen dann fit am ersten Tisch stehen.
Wir wünschen dir alles Gute. Mach die 10 klar, wenn es klappt. Ja. Super.
Danke,
danke dir.
Rein.
Danke schön. Danke, Jungs. Bernd Wiesberger. Und er hat sich noch daran erinnert, dass er mal ein sensationelles Pro-Am in Bahrain im Januar gespielt hat. Wer war da nochmal im Flight? Oh. Wer hat da nochmal gespielt? Oh. Wir wollen nicht drüber reden.
Aber weißt du was?
Er sah gut aus, konnte kein Golf spielen. Was?
Er macht einen aufgeräumteren, ruhigeren Eindruck als
absolut.
Früher. Ich kenne ihn auch noch aus Spielerzeiten aktiv. Da war er irgendwie anders unterwegs. Jetzt, da ist mehr Ruhe drin. Er ist ein bisschen überlegter, ruhiger, entspannter. Mich wundert es nicht, dass er wieder performt, muss ich ehrlich sagen.
Glaubst du, Johannes spielt noch auf der Driving Range?
Ja, mit Sicherheit.
Wollen wir kurz gucken?
Wir gucken mal.
Ja. Wahnsinn. Das sind übrigens Bernds Schläger. Ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Also, ja, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen.
Aber gut. Vielleicht holen wir ihn dann morgen früh da wieder ab. Wir sind draußen, wie ihr seht. Wir sind am Abschlag der 12. Und viele von euch interessieren sich ja auch dafür, ey, was haben die Caddies da eigentlich immer in der Hand? Dieses berühmte Birdiebook. Das gibt's auch bei euch meistens in irgendeinem Verein. Aber die Birdiebooks auf der DP World Tour sind nochmal eine ganz andere Kiste. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Dafür müsst ihr Spieler auch bezahlen, ne?
Genau,
oder das wie war
ist
das?
Jetzt mein Buch aus 2021, tatsächlich von hier Golfclub München Eichenried. Und man bezahlt dafür. Die aktuellen Preise kenne ich nicht, wir sind so bei 40, 45 Pfund
pro
Buch.
Okay.
Du kaufst normalerweise zwei für dich und dein Caddy, also 80 Pfund, 156 Spielerpaare mit Caddy. Also 300 mal 40 Pfund, gar nicht so schlecht der Job
pro
Woche.
Warum ist das so teuer? Weil da wird schon akribisch der Platz ausgemessen und da sind Daten auf diesem Birdie-Book, die man eben im normalen Birdie-Book im Golfclub eures Vertrauens wahrscheinlich nicht sieht. Und wenn ihr bei dem BMW International Open auf dem Platz so ein bisschen mitlauft, das ist wahrscheinlich von outside the ropes nicht immer sichtbar. Hier an der 12 könnte man es zum Beispiel sich angucken. Es gibt auf dem Boden logischerweise Markierungen. Und ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, dass die Caddies dann so ein paar Schritte machen und so weiter und so fort. Das wird Bernd euch jetzt mal ein bisschen zeigen, damit ihr noch ein Gefühl dafür bekommt. Und an der Stelle sage ich es gerne nochmal. Wir machen hier einen Videopodcast. Also wenn ihr euch jetzt wundert, wenn ihr im Auto sitzt und ihr hört uns gerade irgendwie auf Apple Podcast und denkt so, was erzählt der Typ da? vielleicht zwischendurch dann doch nochmal die Ausgabe auf YouTube oder auf Spotify Video angucken. Das hilft vielleicht dann an der Stelle. Aber wir wollen euch ja natürlich auch ein bisschen nicht nur Backstage mitnehmen bei den BMW International Open, sondern wir wollen euch auch ein bisschen Inside the Ropes mitnehmen. Keine Schläge zeigen, keine Spieler zeigen, sondern einfach das, was ihr vielleicht beobachtet und euch fragt, hey, was passiert da in diesem Moment? So, jetzt übergebe ich aber an den Profi, weil da bin ich jetzt tatsächlich raus.
Also, wir haben, wenn ihr euch das hier mal anschauen könnt, hier ist Bahn Nummer 12 hier im Golfclub München Eichenried und die Abschläge sind hier unten. Hier ist zum Beispiel ein gelber Punkt und der gleiche gelbe Punkt ist hier unten auch. Und hier steht 134, das sind 134 Meter, minus 1, es geht einen Meter bergab. Und dann würde man hier als Caddy und Spieler das in Meterschritten abgehen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der Abschlag steckt heute 5 Meter weiter vorne, was auch wiederum heißt, wir müssten diese 134 minus 5 rechnen und wüssten dann, nach Adam Riese 129 Meter ist es bis Grün Anfang. So, jetzt habe ich heute nicht, die Fahnenposition bräuchten wir dann, die bekommen die Spieler immer am Anfang der Turnierrunde. Das heißt, die wissen jetzt hier, die Fahne stand da hinten rechts. Die stand heute wahrscheinlich 15 Meter von vorne und 5 Meter von rechts. So, das heißt, ich müsste jetzt zu diesen 129 Meter plus 15 rechnen. Dann hätte ich 144 Meter. Und dann haben wir die aktuelle Länge wirklich zur Fahne heute, 144 Meter. Und dann könnte ich hier noch super sehen, aha, die steckt also hier. Dahinter habe ich aber nur noch 9 Meter Platz, bis das Grün aufhört. Davor, bis die Welle anfängt, habe ich 5 Meter Platz und so weiter und so fort. Und dann wird quasi hier, ja, ausgeklügelt, wie weit wir wirklich schlagen wollen als Spieler und Caddy-Kombi. Dann geht es noch um den Wind, der ist jetzt hier heute von vorne rechts. Das heißt, es würde sich länger spielen und dann ist da wirklich viel Rechnerei dabei, bis man am Ende zu einer Zahl kommt und einer Richtung und einem einfachen Befehl, den der Caddy dem Spieler gibt und dann geht's los.
Ich hatte übrigens mal eine kuriose Geschichte mit Flo. Ich durfte ja mal Caddy sein bei einem Turnier in Hamburg und auch er hat dann gedacht, er kauft mir auch so ein Ding.
Ja.
Auch wenn wir vorher ganz klar ausgemacht hatten, dass ich einfach ihm nur den Schläger reiche, den er bestellt und ich mich natürlich auch nicht in seine Taktik und Strategie in irgendeiner Art und Weise irgendwie einmische. Was er nicht berücksichtigt hatte, ist, die Spieler denken in Yards, ich in Meter. Und wir hatten auch, und das haben wir aber blöderweise erst so nach 5 Loch festgestellt, er hatte ein Birdiebook Yards und ich hatte ein Birdiebook Meter. Und ich habe irgendwann dann mal so ganz naiv gefragt, Flo, sorry, du erzählst mir immer was von 130. Ich versuche hier gerade mitzudenken, das kann doch gar nicht sein. Und dann sagt er, du sollst hier einfach deinen Job machen, wie ausgemacht, und die Klappe halten. Ich habe dir eins mit Meter gekauft, damit du auch eins hast. Guck's dir zu Hause an, aber halt bitte jetzt auf den 18 Loch den Mund.
Genau.
So war die Geschichte, also das ist auch wichtig. Yards in der Regel, ne?
Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Okay. Je nachdem natürlich, wo man groß wird, die Festland-Europäer rechnen normalerweise schon mit Metern. Und ich habe hier auch das Meterbuch.
Ja.
Und es gibt aber natürlich auch das Yardsbuch. Das gleiche Buch, umgerechnet in Yards. Und die Amerikaner, die Engländer benutzen natürlich das Yardsbuch. Vielleicht auch ja, die Australier oder Südafrikaner häufig eher Yards. Wobei die Südafrikaner auch Meter und die Festland-Europäer eigentlich meistens Meter. Und Flo wollte halt cool sein, weil er im College war und hat gesagt, ey, ich spiele in Yards und so.
International, ich bin ein Yards-Typ. Ja. So, jetzt sind wir hier bei einem Par 3. Das ist in der Regel ja so, dass ich als Spieler meine Fahne sehe, das Ziel sehe vom Abschlag und so weiter. Aber wenn ich jetzt auf ein Par 5 komme, dann gibt es auf dem Fairway, auf dem Weg zum Grün immer mal wieder auch zwischendurch diese Messpunkte. Ne? Also das heißt, da wird dann diese, ich nenne es jetzt mal Landkarte, noch ein bisschen krasser, auch was die Zahlen und was die Übersicht auf dem ganzen Ding da angeht. Das ist dann sehr kompliziert, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben auf diesen Zettel drauf guckt. Zeig doch mal bitte.
Ich zeige euch mal hier Loch 18 in Eichenried. Und so schaut das dann aus. Also das ist eine Karte voller Zahlen. Da sieht man, wie weit ist es bis zu einem Punkt vom Abschlag, wie weit ist es von dem Punkt dann zum Grün. Und da ist dann ein rotes Kreuz und ein gelbes Kreuz und ein gelber Punkt. Und das wird alles mit Sprayfarbe aufs Fairway gemalt oder aufs Fairway gesprayt. Und die Bunkerkanten sind vermessen, das Grün ist detailliert vermessen. Und somit, also man kann schon sehr präzise arbeiten, ohne auch nur irgendwie einen Laser oder irgendeine GPS-Uhr benutzen zu dürfen, die man hier eh nicht benutzen darf auf der Tour. Laser könnten irgendwann mal Einzug finden. Auf der Rotterplaner-Tour sind sie erlaubt seit kurzem. Mhm. Mal gucken, aber der Laser sagt einem halt auch nur eine halbe Wahrheit. Ich könnte jetzt hier auf dem Par 3 schon lasern und dann steht da 142 Meter, aber ich brauche ja viel mehr Info. Ich muss wissen, ist das eine Fahne, Ist das eine Fahne, auf die ich angreifen darf? Wie viel Platz habe ich dahinter? Das sagt mir der Laser nicht. Und deswegen ist das Ding schon sehr wichtig.
So, und als gutes letzte Informationsquellending wäre dann noch dieses Foto ganz interessant.
Genau.
Das ist nämlich auch ganz cool. Das kennt ihr bestimmt nicht.
Hier oben ist ein Foto. Das Foto ist vom Abschlag, in dem Fall von der 18, gemacht. Und man sieht dann hier diese Linien, hier zum Beispiel Linie 1 und B. Dann schaue ich hier nach, wo ist die 1, wo ist B. Und in dem Fall wäre auf der Linie zum Beispiel die 1 266 Meter auf der Linie bis zum Fairway, das wäre leicht abgekürzt, und B 298 Meter durchs Fairway durch. Das heißt, ich schaue vom Abschlag aufs Loch und kann mich anhand des Bildes sofort orientieren, okay, wenn ich auf die Baumspitze schlage, dann kann ich in die Richtung 290 Meter schlagen, bevor der Bunker kommt zum Beispiel. Also eine sehr, sehr hilfreiche Sache mit den Fotos.
Ja, und es ist aber schon auch eine komplizierte Nummer, aber man muss das mal gesehen haben, um sich mal reinfuchsen zu können, was da zwischen Spieler und Caddy, zum Beispiel auch mit diesem Birdie-Book, an Informationen ausgetauscht werden und was die Jungs hier auf diesem Platz tatsächlich leisten, weil der Laser, den wir so gerne haben, oder die schöne Uhr, haben wir noch nicht auf der DP World Tour. Meinst du, Johannes trainiert immer noch?
Johannes trainiert noch, oder?
Sollen wir mal eben gucken?
Boah.
Ob ich den jemals wieder ins Büro kriege, weiß ich nicht. Aber gut, ich finde es ja schön, wenn er Spaß hat. Morgen das Finale der BMW International Open. Wir sind wieder auf der Bühne um 13 und um 15 Uhr. Und die Spieler gehen früher raus. Also morgen nochmal wirklich der Hinweis, das geht alles ein bisschen früher los. Denn ab 15 Uhr sind auch Gewitter angekündigt hier in München. Dementsprechend wird natürlich geguckt, dass das Feld pünktlich und vor allen Dingen auch durchkommt. Also macht euch vielleicht ein bisschen früher auf den Weg. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf eine spannende Finalrunde. Thomas Rosenmüller ist vorne am Start. Der spielt normalerweise auf der Korn Ferry Tour in Amerika. Ist hier zu Hause eigentlich auch. Das heißt, wenn der hier morgen um Gottes Willen um den Sieg mitspielen würde, das wäre der absolute Kracher. Aber wir gönnen es natürlich Bernd Wiesberger. Wir gönnen es am Ende dann auch
wir wirklich. Wir gönnen es jedem.
Schön,
der Deutsch spricht.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf morgen. Ihr hoffentlich auch. Und bis dahin. Auf Wiedersehen.
Tschüss.